Die Schriftlesung heute ist Richter Kapitel 21. Das Wort unseres Herrn. Und alle Israeliten hatten in Mizpah einen Eid geschworen und gesagt: Niemand von uns soll seine Tochter einem Benjaminiter zur Frau geben. Und das Volk kam nach Bethel und verblieb dort bis zum Abend vor Gott. Und sie erhoben ihre Stimme und weinten sehr. Und sie sprachen: O Herr, du Gott Israels, warum ist das in Israel geschehen, dass heute ein Stamm von Israel fehlt? Am anderen Morgen aber machte sich das Volk früh auf und sie bauten dort einen Altar und opferten Brandopfer und Friedensopfer. Und die Söhne Israels sprachen: Wer von allen Stämmen Israels ist nicht mit der Gemeinde zum Herrn heraufgekommen? Denn der große Schwur war ausgesprochen worden: Wer nicht zum Herrn nach Mizpah heraufkommt, der soll gewiss sterben. Und es reute die Söhne Israels um ihren Bruder Benjamin, und sie sprachen: Heute ist ein Stamm von Israel abgehauen worden. Was wollen wir tun, damit die übrig gebliebenen Frauen bekommen? Denn wir haben bei dem Herrn geschworen, dass wir ihnen keine von unseren Töchtern zur Frau geben wollen. Darum fragten sie: Wer ist wohl von den Stämmen Israels nicht zum Herrn nach Mizpah heraufgekommen? Und siehe, da war niemand von Jabes in Gilead zu der Gemeinde in das Lager gekommen. Denn als das Volk gezählt wurde, siehe, da war keiner der Bürger von Jabes in Gilead da. Da sandte die Gemeinde 12.000 von den tapfersten Männern dorthin und gebot ihnen und sprach: Geht hin und schlagt mit der Schärfe des Schwertes die Bürger von Jabes in Gilead, samt den Frauen und den Kindern. Das aber ist der Befehl, den ihr ausführen sollt. Alles, was männlich ist, und alle Frauen, die einen Mann im Beischlaf erkannt haben, sollt ihr töten. Und sie fanden unter den Bürgern von Jabes in Gilead 400 Mädchen, die Jungfrauen waren, die keinen Mann im Beischlaf erkannt hatten. Die brachten sie ins Lager bei Silo, das im Land Kanaan liegt. Da sandte die ganze Gemeinde hin und ließ mit den Söhnen Benjamins, die auf dem Felsen Rimon waren, reden und ihnen Frieden anbieten. So kehrte Benjamin zu jener Zeit wieder zurück, und man gab ihnen die Frauen, die man von den Frauen aus Jabes in Gilead am Leben gelassen hatte. Doch reichten diese nicht für sie aus. Es reute aber das Volk wegen Benjamin, dass der Herr in den Stämmen Israels einen Riss gemacht hatte. Und die Ältesten der Gemeinde sprachen: Was wollen wir tun, damit auch die übrig gebliebenen Frauen bekommen? Denn die Frauen sind aus Benjamin vergetilgt. Und sie sprachen: Es soll ein Erbbesitz bleiben für die Entkommenen von Benjamin, und es soll kein Stamm aus Israel vertilgt werden. Nun können wir ihnen aber unsere Töchter nicht zu Frauen geben, denn die Söhne Israels haben geschworen und gesagt: Verflucht sei, wer den Benjaminitern eine Frau gibt. Darum sprachen sie: Siehe, es ist alljährlich ein Fest des Herrn in Silo, das nördlich von Bethel liegt, östlich der Straße, die von Bethel nach Sichem hinaufführt, und südlich von Lebona. Und sie geboten den Söhnen Benjamins und sprachen: Geht hin und lauert in den Weinbergen. Wenn ihr dann seht, dass die Töchter von Silo mit Reigen zum Tanz herausgehen, so kommt aus den Weinbergen hervor und nehmt euch ein jeder eine Frau von den Töchtern Silos und geht in das Land Benjamin. Und es soll geschehen, wenn ihre Väter oder ihre Brüder kommen, um mit uns zu rechten, so wollen wir zu ihnen sagen: Schenkt sie uns, denn keiner von uns hat eine Frau gewonnen im Krieg. Auch habt ihr sie ihnen nicht gegeben, sonst wärt ihr heute schuldig. Da machten es die Söhne Benjamins so, dass sie sich Frauen nahmen nach ihrer Zahl von den Reigentänzerinnen, die sie raubten, und sie gingen davon und kehrten wieder zu ihrem Erbteil zurück und bauten die Städte wieder auf und wohnten darin. Auch die Söhne Israels zogen zu jener Zeit von dort weg, jeder zu seinem Stamm und zu seinem Geschlecht, und sie begaben sich von dort aus, jeder zu seinem Erbteil. Zu jener Zeit gab es keinen König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Amen.
So, ja, guten Abend auch von mir. Wenn ihr heute zum ersten Mal hier seid, dann seid ihr genau richtig gekommen zum großen Finale unserer Serie durch das Richterbuch. So machen wir das hier in der Calvary Chapel üblicherweise. Wir gehen durch ganze biblische Bücher und dann bleiben eben auch solche Kapitel dabei, nicht aus. Und schon die letzten beiden Texte im Richterbuch, die Kapitel 19 und 20, mit denen wir uns hier mittwochs zuletzt beschäftigt hatten, die hatten es in sich. Die haben die Vorgeschichte geliefert zu unserem Kapitel hier. Und ich will das nochmal ganz kurz zusammenfassen. Da gab es eine schreckliche Massenvergewaltigung und Ermordung von der Frau eines Leviten. Und das hat stattgefunden in der Stadt Gibea im Stammesgebiet von Benjamin. Aus dieser Schandtat von Gibea ist dann angestachelt von dem Mann der ermordeten Frau ein richtiger Bürgerkrieg entstanden, weil die Benjaminiter, die haben sich hinter diese Einwohner, die Vergewaltiger aus Gibea gestellt. Und das war dann ein Bürgerkrieg mit Tausenden von Toten auf beiden Seiten, der geendet ist mit der beinahe vollständigen Ausrottung von dem Stamm Benjamin. Nur 600 Kämpfer haben überlebt. Und wie das so oft in Kriegen ist, ja, da waren die zivilen Verluste sogar noch dramatischer. Sämtliche Frauen und Kinder in Benjamin waren nämlich ausgelöscht worden. Ein unglaubliches Blutbad war dieser Bürgerkrieg in Israel gewesen. Das ist also die finstere Ausgangslage. Ja, und dann kommt eben unser Abschlusskapitel hier. Und nach all dem Leid, Mord und Totschlag, da könnte man ja sagen, ist irgendwie auch ein Happy End. Die Israeliten sind erst traurig über die Folgen von diesem schrecklichen Krieg, ja. Sie veranstalten aber dann dieses riesige Opferfest für Gott mit Brand und Friedensopfer und allem. Und dann tatsächlich diese 600 Männer, die von Benjamin übrig geblieben sind, die dürfen leben. Die werden nicht ausgelöscht, sondern finden Frieden mit ihren Brüdern. Die dürfen zurück in ihr Erbteil und ihr Land. Sie bekommen sogar alle neue Frauen. Die dürfen zur Ruhe kommen, Familien gründen. Und ganz Israel lässt dann die Waffen ruhen und geht wieder nach Hause, wie wir in Richter 21, Vers 24 gelesen haben. Fehlt doch eigentlich noch so dieser Satz, ne? Und sie lebten glücklich und zufrieden bis ans Ende ihrer Tage. Alles wunderbar. Nach all der Grausamkeit, ein Happy End. Aber klar, ne? Moment mal, so ganz happy ist dieses Ende ja irgendwie dann doch nicht. Irgendwie kann und will man sich nicht so richtig mitfreuen, oder? Weder mit den Benjaminitern noch mit den Israeliten, die noch dort sind. Wir merken beim Lesen ja sofort, dass da leider vieles im Argen liegt. Und auch wenn man am Ende irgendwie so eine perfide Art von Frieden erreicht hat, das ist sicher kein Friede mit Gott. Die Israeliten, die zeigen nämlich, dass sie auf ihrem Weg dahin, aus all diesen Grausamkeiten, die vorher passiert sind, all dem Versagen, offenbar nichts gelernt haben. Schauen wir uns dieses Ende also mal genauer an und versuchen dabei zu lernen, was es denn für ein besseres Ende braucht, als das, wie wir es jetzt gerade gehört und gelesen haben. Was ist also schiefgelaufen? Warum ist das kein Happy End? Haben wir was dagegen, dass der Stamm Benjamin überlebt und neue Familien gründet, oder stört es uns, dass Friede in Israel einkehrt? Ganz bestimmt nicht. Aber das Ergebnis, mit dem können wir uns bestimmt noch anfreunden, aber eben nicht mit der Art und Weise, wie das erreicht wurde. Spätestens hier, da stößt diese Formel, dass der Zweck die Mittel heiligt, ja irgendwie an ihre Grenzen. Dass der Stamm Benjamin fortbesteht, schön und gut, aber doch nicht so. Auch wenn sich die Israeliten hier schon tatsächlich in eine schwierige Lage manövriert haben, sie haben ja diesen heiligen Krieg gegen ihr eigenes Volk, gegen den Stamm Benjamin losgetreten. Und die Beteiligung an diesem vermeintlich gerechten Feldzug, die wurde allen übrigen Stämmen sogar durch einen Eid zur Pflicht gemacht, wie das in Kapitel 21, Vers 5 beschrieben wurde. Ne? Wer nicht teilgenommen hat, der sollte sterben. Das haben alle Israeliten dort geschworen. Und dieser Krieg, der ist dann eben in einem Gewaltexzess und der Ermordung aller Frauen und Kinder des Stamms Benjamins geendet, wie wir das letzte Woche hier gehört haben. Das ist die eine Facette aber nur von dem Problem. Damit noch nicht genug. Die übrigen Israeliten, das erfahren wir auch in unserem Kapitel hier, die hatten ja zudem geschworen, ja im Prinzip sämtliche Bande zum Stamm Benjamin abzubrechen, indem Hochzeitsverbindungen mit Benjaminitern ausgeschlossen wurden. Mit einem weiteren Eid wurde also besiegelt, dass kein Israelit seine Tochter einem Benjaminiter zur Frau geben darf. Und so ergibt sich das ganze Bild von dem Dilemma, vor dem die Israeliten hier stehen, als sie dann zur Besinnung kommen und den Stamm Benjamin doch erhalten wollen. Weil durch diesen Eid war die Auslöschung von Benjamin, diesem Ende von dem Blutrausch zum Trotz, im Grunde beschlossene Sache. Für die überlebenden Männer gab es nämlich damit keine Chance mehr auf eine Ehe und auf Nachkommen. Die Israeliten hatten alle Frauen in Benjamin ausgelöscht und sich vor Gott verpflichtet, ihnen auch keine von ihren Töchtern zur Frau zu geben. Ja, und als sich der Kampf also gelegt hat und das Volk sich dieser Situation bewusst geworden ist, ja, da reut es sie, wie wir das lesen in Richter 21, die Vers 6 und 15. Da reut es sie. Und wisst ihr was? Tatsächlich ist es das einzige Mal im ganzen Richterbuch, dass irgendjemand überhaupt irgendwas bereut. Nur hier kommt dieses Wörtchen in dem Buch Richter vor. Und da ist es schon interessant, was die Israeliten denn hier genau bereuen, am Ende vom Richterbuch angekommen. Und da lesen wir in Vers 15, dass es sie reut, dass der Herr einen Riss gemacht hatte in den Stämmen Israels. Und das ist auf der einen Seite natürlich verständlich. Die Situation, die ist ja schlimm. Aber es ist bezeichnend, dass Israel hier nicht die eigene Sünde mit Blick auf das Massaker oder die eigene Dummheit mit Blick auf diesen vorschnellen Eid, sondern nur die Folgen davon bereut. Das Volk, das bedauert im Grunde nicht seine Sünden und Fehler, sondern die Konsequenzen, die das jetzt nach sich zieht. Die Israeliten, die denken offenbar gar nicht dran, dass sie sich des zigfachen Mordes schuldig gemacht haben, dass sie vorschnelle Eide geschworen haben, dass sie damit letztlich ihre Beziehung zu Gott zerrüttet haben. Sondern wir lesen es in Richter 21, Vers 3, dass sie immer noch nur so recht unwissend fragen können, Gott, warum? Ne? Warum ist das passiert? Aus diesen Worten, da spricht eine Blindheit für die eigene Verantwortung. Das zeugt von einem Mangel, das eigene Handeln zu reflektieren und einzuordnen. Ja, und das kann auch uns eine Mahnung sein, es anders zu machen. Klar darf man oder dürfen wir die Folgen unserer Sünde bedauern, keine Frage. Aber da darf nicht wie hier bei den Israeliten Schluss sein. Wenn als Folge von der Sünde die Beziehung zerbrochen ist, unser Gewissen belastet oder ein Schaden entstanden ist, natürlich darf uns das leid tun. Aber das eigentliche Problem, das uns vor allem reuen sollte, das liegt ja tiefer. Das ist unsere Sünde selbst und nicht nur deren Folgen. Wenn wir traurig bei den Folgen der Sünde stehen bleiben und Gott dann einfach vorhalten, warum hast du das getan? Dann werden wir sehr wahrscheinlich nie zum Kern des Problems vorstoßen und blind bleiben. Wir müssen stattdessen bereit sein, Verantwortung zu übernehmen für unsere Fehler. Dann können wir nicht nur die Folgen unserer Sünde bereuen, sondern auch die Sünde selbst. Und wer seine Sünde bereut, der kommt damit dann zu Gott, weil es dafür nun mal keinen anderen Helfer gibt. Wer aber nur die Folgen seiner Sünde bereut, wen nur das stört, der kann natürlich versuchen, die Folgen einfach irgendwie loszuwerden. Der kann sozusagen selbst an den Symptomen seiner Krankheit rumdoktoren, statt sich wirklich von Gott heilen zu lassen. Und der kann sich vielleicht sogar ein nettes Ende schreiben, aber kein nachhaltig glückliches. Aber gerade so machen das die Israeliten hier. Wo die Sünde nicht wirklich bereut wird, da liegt der Gedanke nahe, sich selbst zu helfen. Und notfalls womöglich auch dadurch, dass man eine weitere Sünde in Kauf nimmt. Wir haben die Israeliten nämlich den Fortbestand Benjamins nach dem von ihnen angerichteten Massaker und vor dem Hintergrund ihres Schwurs gesichert. Naja, sie haben das gemacht durch ein weiteres Blutbad in Jabes einerseits und durch die massenhafte Verschleppung von Frauen in Shiloa andererseits. Und beide Aktionen sind natürlich schlimme Verbrechen, neue Sünden. Und die resultieren daraus, dass man sich dem eigentlichen Problem nicht gestellt hat, sondern nur die Konsequenzen seiner Sünde selbst beseitigen wollte. schauen wir uns das mal genauer an und beginnen wir mit dieser Geschichte um die Einwohner von Jabes in Gilead. Die Israeliten trauern also, weil dem Stamm Benjamin infolge des Bürgerkriegs und der Gewalt die Auslöschung droht. Jetzt wollen sie den überlebenden Benjaminitern also Frauen verschaffen, um die Ausrottung doch noch abzuwenden. Das kriegen sie aber natürlich dank ihres Eides, ja, kein Töchter ihnen zu geben, nicht mehr so ohne weiteres hin. Aber da gab es ja noch diesen anderen Eid, und zwar jeden zu töten, der nicht zum Gericht über Benjamin ausgezogen ist. Gerade die zu töten, die unschuldig an dieser Situation waren. Und aus dieser unguten Gleichung ergibt sich dann die vermeintliche Lösung, einfach die Menschen von Jabes niederzumetzeln, weil sie ihm nicht gekommen waren, und so ein paar Jungfrauen für die Benjaminiter zu ergattern. Die Israeliten beschließen also hier kurzum die Folgen des ersten von ihnen angerichteten Blutbads durch ein weiteres Massaker zu lindern. Dabei haben die Männer von Jabes den Tod natürlich nicht verdient. Es gab ja keine gesetzliche Pflicht von Gott, nach Mizpah zu kommen oder sich am Bürgerkrieg zu beteiligen. Außerdem sind ja die Gileaditer selbst, also in dieses Gebiet, in dem Jabes liegt, die sind ja durchaus gekommen, wie wir in Kapitel 20, Vers 1 ausdrücklich erfahren haben. Nur war eben niemand von dieser Stadt Jabes vor Ort. Einzige Grundlage für den Mord der Einwohner war also dieser willkürliche, übereifrige und eigenwillig ausgelegte Eid der Israeliten. Ja, und eigentlich um so unbedachte Eide aus der Welt zu schaffen, dafür gab es ja in Gottes Gesetz, im dritten Buch Mose, Möglichkeiten. Man konnte ein Sündenbekenntnis vor dem Priester ablegen und ein Schuldopfer darbringen und so von einem vorschnellen Eid zurücktreten. Hätte man sich also für die Ursache von diesem Dilemma interessiert, statt nur für die Folgen von der Sünde, dann wäre ein friedlicher Ausgang möglich gewesen. So aber fügen die Israeliten dem einen Unrecht das nächste hinzu. Die Folgen der nicht vollständigen Auslöschung von Benjamin werden durch die vollständige Auslöschung von Jabes gelindert. Und das Volk Israel zeigt damit, dass es im Grunde nichts aus diesem vorherigen Gewaltexzess gelernt hat. Und so will dann auch dieser Plan nicht so ganz aufgehen. Nachdem die Stadt ausgelöscht ist, alle Männer und Frauen getötet sind, da haben immer noch nicht alle Benjaminiter Frauen erhalten. Und das wäre jetzt eine Möglichkeit, nochmal in sich zu gehen, sich neu zu besinnen. Nicht so aber die Israeliten hier. Die verfolgen ihren Weg weiter und sind ja einfallsreich. Nachdem sie in Jabes ihre vermeintlichen eidlichen Pflichten so gedreht haben, wie es ihrem Anliegen entspricht, zeigen sie sich auch hier wieder flexibel. Nämlich darin, die Konfrontation mit dem eigenen Versagen zu umgehen. Nachdem es keine Stadt mehr gibt, die jetzt noch mit fadenscheinigen Gründen niedergemetzelt werden könnte, muss ein neuer Plan her, um diesen Eid zu umschiffen, den Benjaminitern keine von ihren Töchtern zur Frau zu geben. Und da fällt ihnen ein, ja klar, niemand darf den Benjaminitern zwar Frauen geben, aber wenn sie sich einfach selbst nehmen, dann ist man doch fein raus. Also schmieden sie den Plan, dass die Benjaminiter die Frauen von Shiloah bei einem Fest draußen überfallen und verschleppen sollen, um so zu weiteren Frauen zu kommen. Und ja, gesagt, getan, die Benjaminiter sind einverstanden, die Israeliten sind einverstanden und der Plan wird umgesetzt und der Plan, der gelingt auch. Und niemand hat den Eid gebrochen, wunderbar. Aber ihr wundert euch jetzt bestimmt nicht, wenn ich euch sage, dass auch dieser Plan B für Benjamin nicht mit Gottes Willen in Einklang zu bringen ist. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht begehren und so weiter. Ihr kennt ja die Gebote. Nun leider waren Gottes Gebote den Benjaminitern schon damals in Gibeah völlig egal gewesen. Und daran hat sich offenbar auch nach diesem unfassbar harten Gericht über den Stamm noch immer nichts geändert. Wie die übrigen Israeliten bleiben auch die Benjaminiter auf genau demselben Kurs, den sie vor dem Bürgerkrieg eingeschlagen hatten. Nun, was jetzt statt damals, wie damals entrüstet zu sein über das Verhalten von Benjamin, wird Benjamin jetzt noch von den übrigen Israeliten angestachelt und gedeckt. Wir sehen also an den beiden Lösungen, mit denen die Folgen der Sünde hier gelindert werden sollen, dass niemand etwas aus dem Geschehen gelernt hat, dass niemand Buße getan, sich niemand geändert hat. Und so haben am Ende alle Benjaminiter Frauen, und ja, wir als Leser des Textes bleiben mit einem ziemlich unguten Gefühl zurück. Und damit kommen wir zu dem Aspekt an unserem Text, der uns oder zumindest mir wohl am meisten zu schaffen macht. Und das ist die Frage, interessiert das alles Gott überhaupt? Der Text, der kommt ja irgendwie so unverschämt nüchtern daher. Die ganze Zeit schon, auch die letzten Wochen. Nirgends steht und Gott hasste, was sie taten und Gottes Zorn entbrannte und Gottes Propheten oder die Priester riefen das Volk zur Buße auf. Nein, nichts. Stattdessen wird hier fleißig für Gott geopfert und die Dinge, die nehmen halt so ihren Lauf. Ist Gott das etwa egal? Interessiert ihn das alles überhaupt? Und da ist die Antwort aber ganz klar, ja, klar, Gott interessiert es. Der Text scheint das Geschehen auf den ersten Blick zwar kaum zu werten, aber er tut's doch. Wir finden im Text durchaus so feine Doppeldeutigkeiten und kleine Kommentare, die ahnen lassen, wie wir die Dinge einordnen sollen. Aber gerade dadurch, dass diese Punkte einem beim Lesen nicht anspringen, erzielt dieser Text seine immense Wirkung und geht einem nach. Gerade weil uns die Schrift hier die Einordnung nicht sofort abnimmt, lässt sie uns in die Tiefe von dem Abgrund von uns Menschen blicken und eintauchen. Und wir werden gezwungen, das Ganze selbst auszuloten, selbst zu reflektieren. Und auf diese Weise führt uns die Schrift hoffentlich nicht nur dahin, uns über das Fehlverhalten der Israeliten Gedanken zu machen, sondern auch über unser Fehlverhalten als Gottes Volk heute. Wo übertreten wir Gottes Gebote, um das von uns gesetzte Recht zu halten? Wo üben wir vielleicht eine Buchstabentreue, wie die Israeliten hier ihren Eiden gegenüber, statt eine Herzenstreue Gott gegenüber? Wo sind wir unbelehrbar und decken wir die Folgen der einen Sünde mit einer anderen zu, anstatt unsere Fehler einzugestehen? Wie hat zum Beispiel Morde häufig nur geschehen, um anderes Verbrechen zu vertuschen, so ist es auch im kleineren Maßstab vielleicht leichter, die eine Lüge mit der nächsten zu verbergen, anstatt die eigene Unaufrichtigkeit einzugestehen. Und vielleicht geht der Plan dann am Ende tatsächlich mal scheinbar auf, wie hier bei den Israeliten. Aber selbst wenn wir äußerlich betrachtet dann fein rauskommen, dann ist es doch kein Happy End. Den Friede, den wir auf dem Jabes- oder Schiloa-Weg sozusagen gewinnen können, der ist kein wahrer Friede, denn es ist kein Friede mit Gott. Wo wir Sünde auf Sünde häufen, da wird die Trennung von Gott nur tiefer und tiefer. Opfer und Gottesdienst hin oder her. Den hausgemachten Frieden, den werden wir nicht finden, weil wir werden immer nur an den Symptomen rumfuschen, statt die Ursachen zu beheben. Und Gott interessiert es, was die Israeliten tun, und es interessiert ihn auch, was wir tun. Gott interessiert es, er weiß um unsere Sünde, er weiß um unser Herz. Wenn wir die Folgen unserer Sünde einfach erledigen, wie es recht in unseren Augen ist, ja, dann bleibt unsere Lage hoffnungslos. Diese Geschehnisse hier, die stehen zwar am Ende vom Buch Richter, die stehen aber chronologisch ganz am Anfang von dieser ganzen Richterzeit, mit der wir uns die letzten Wochen und Monate beschäftigt haben. Und wenn ihr all das Auf und vor allem das Ab noch im Kopf habt, mit dem, was wir da gehört haben, dann ist es leicht zu sehen, wie dieses ungelöste Sündenproblem dann weiter um sich gegriffen hat. Und so endet das Richterbuch gewissermaßen mit so einem stummen Appell an uns, uns ehrlich zu machen, uns selbst gegenüber, Verantwortung für unser Handeln zu übernehmen, aus Fehlern zu lernen und gleichzeitig zu erkennen, dass es aber nicht in unserer eigenen Macht steht, die eigentlichen Ursachen von diesem Problem zu lösen. Dann erst werden wir bereit sein, nicht mehr selbst für ein Happy End sorgen zu wollen, sondern es dem Einzigen schreiben zu lassen, der das wirklich auch schreiben kann. Die Zeit ohne König, die muss ein Ende finden. Das meint dieser letzte Vers im Richterbuch. Es gab keinen König in Israel. Und wenn wir Jesus Christus kennen, dann hat diese Zeit ein Ende gefunden für uns. Lasst uns also entsprechend leben und handeln. Und dann werden wir eines Tages dann auch wirklich sagen können, Ende gut, alles gut. Amen.